Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Rausch des Lebens. Einem Podcast, in dem wir uns mit Themen wie Burnout und Sucht beschäftigen, wie man aus diesen unschönen Situationen des Lebens wieder rauskommen kann und wie man glücklich bleiben kann. Mein Name ist Verena Tietze. Ich bin 37 Jahre alt und heute führe ich ein glückliches und erfülltes Leben. Dafür musste ich aber erstmal durch ein Burnout und einen Alkoholentzug. Gemeinsam mit Professor Michael Musalek, Psychiater und Psychotherapeut und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht's Ihnen denn heute?
Hallo, schönen Tag. Es geht mir gut. Es beginnt jetzt schon langsam der Sommer, also noch nicht ganz, aber fast schon. Da geht's mir immer besonders gut. Und wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's auch gut. Frühlingsgefühle. Und das Thema, das wir heute besprechen, liegt mir besonders. Wir sind nämlich mitten in unserem Zyklus Die Rolle der Frau und sprechen heute über die Frau und dem Alkohol. Da kenne ich mich natürlich schon ganz gut aus. Bevor ich da aber über mich erzähle, möchte ich ganz allgemein darüber mal sprechen, wie sich denn der Alkoholkonsum bei den Frauen so in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Haben Sie da Zahlen für uns oder ja ein bisschen eine Erklärung?
Er hat sich ganz massiv verändert. Es ist einfach der Alkohol für die Frau wesentlich besser verfügbar geworden. Und es gibt so eine eherne Regel, je besser ein Suchtmittel verfügbar ist, desto mehr wird es auch genommen und desto mehr haben auch ein Problem damit und desto mehr Suchtkranke hat man dann auch. Und das ist genau die Entwicklung, die wir sehen. Vor ungefähr 20, 30 Jahren war das Verhältnis von alkoholkranken Frauen zu alkoholkranken Männern 1:4. Derzeit ist es schon 1:3,5 und wenn wir jetzt die Problemkonsumentinnen unter dem 16. Lebensjahr untersuchen. Das sind also jene, die schon regelmäßig Alkohol trinken, viele Rauscherfahrungen haben. Dann haben wir dort ein Verhältnis von 2:1. Also auf 2 problemtrinkende Burschen kommt schon ein Mädchen. Das heißt, wir werden in ungefähr 20, 30 Jahren auch hier ein 2:1 Verhältnis haben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, und das muss man schon auch dazu sagen, ist, dass natürlich im Rahmen der Gleichstellung der Frau sie auch in Bezug auf den Alkohol gleichgestellt ist. Es war ja früher verpönt, unter der Woche für eine Frau am Nachmittag schon ein Glas Wein zu trinken. Ein Rausch bei der Frau wurde ganz negativ gesehen, also selbst wenn es nur ein sogenannter Damenspitz gewesen ist, also eine ganz leichte Berauschung gewesen ist, da hat die Stellung der Frau heute sicher einiges verändert. Aber natürlich auf der anderen Seite auch zum Negativen, die Probleme haben damit auch zugenommen.
Also ich bin da ja auch ein Extremfall. Es ist ja für die Frau auch schön, wenn sie zum Beispiel ein Glas Prosecco genießen darf, ohne dass das jetzt stigmatisiert wird oder dass sie verurteilt wird deswegen. Ja. Bei mir war die Entwicklung ein bisschen eine schwierigere. Vorab noch, was mich auch interessieren würde, gibt es da eigentlich Unterschiede in der Stadt und zum Land? Weil ich denke jetzt so an Sex in the City zum Beispiel oder Frauen, die sehr emanzipiert sind und viel arbeiten und dann natürlich sich auch einen Cocktail gönnen oder sowas. Und dann gibt es das Land. In meinen Augen ist das so ein bisschen bierzeltmäßig oder so Feste, wo es wirklich eben immer zum Rausch kommt und so. Gibt es da so einen krassen Unterschied oder ist das jetzt nur in meinem Kopf so, sind das nur so Bilder, die ich habe?
Die Unterschiede verschwimmen immer mehr, aber es gibt es natürlich schon. Das typische Beispiel ist die Sonntagsmesse, wo die Frauen in der Kirche sind und die Männer im Wirtshaus sind. Also das ist natürlich ein Klischee, das natürlich nicht überall stimmt. Mhm. Es gibt natürlich auch Männer, die in die Kirche gehen, gar keine Frage. Aber es ist schon so, dass man vorzugsweise, wenn man in ein Landgasthaus geht, vorzugsweise Männer an der Theke sitzen
immer
sieht.
Noch
immer. Aber es ändert sich. In der Stadt ist das praktisch überhaupt gar nicht mehr der Fall. Also wenn man jetzt in eine Bar geht, zur Aperitivzeit, dann ist das ein ganz ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Was auch möglich ist heute, was früher auch nicht wirklich möglich war, ist, dass eine Frau alleine in ein Lokal geht und etwas trinkt. Und es ist ja auch nicht zu verurteilen, wenn es in Massen ist, wenn es nicht regelmäßig ist, wenn es nicht jedes Mal ist und vor allem, wenn es wirklich aus Genuss erfolgt und nicht um herunterzukommen, um die Spannungen des Tages abzubauen oder vielleicht noch Ärger, um dann es auszuhalten, wenn man zur Familie nach Hause kommt und all das Unerledigte auf einen wartet. Aber wie war es bei Ihnen?
Naja, es war schon anders, aber was bei mir schon sehr stark war, war, dass ich von sehr jung an immer zum Exzess getrunken habe eigentlich. Ja. Also bei mir war das sehr, sehr schnell da, dass am Wochenende zum Beispiel es einfach, also ich so viel getrunken habe, bis zum Umkippen quasi. Ich habe aber auch schöne Erinnerungen, also es ist ja nicht alles schlecht. Zum Beispiel, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe und wir gemeinsam eine Flasche Prosecco getrunken haben und einfach das Leben gefeiert haben, zum Beispiel, war das ja etwas Schönes. Und das ist auch etwas, was ich jetzt mit einem weinenden Auge sehe bei anderen Frauengruppen zum Beispiel. Die können anstoßen, die können gemeinsam einen schönen Cocktail trinken und ich weiß, dass diese Tür für immer zu ist für mich. Also das ist eigentlich etwas, wo, ich weiß es nicht, sind das melancholische Gefühle oder, also das schmerzt mich eigentlich ein bisschen, weil ich weiß, diese Tür ist mir verschlossen, dass ich da mittrinke. Ich kann halt natürlich mit einem alkoholfreien Getränk das schon erleben. Bei mir ist das Ganze dann ein bisschen in eine dunklere Richtung eben abgedriftet, weil ich den Alkohol immer mehr gebraucht habe, weil ich den Alkohol auch genutzt habe, um zum Beispiel mit Männern in Kontakt zu kommen oder um entspannter zu sein eben oder mutiger zu sein. Also für mich war der Alkohol eine Tür in andere Verhaltensweisen und ich glaube, das war das Problematische.
Kommen wir nochmal zurück auf diese Frage des Feierns, denn ich denke, das ist ein wesentlicher Einstieg, auch mehr Alkohol zu trinken, primär mal. Da sind wir auch bei einem Klischee, dass man nur feiern kann, wenn man Alkohol trinkt. Und dabei ist es ja eigentlich genau kontraproduktiv, denn Alkohol ist ja eine anästhetische Substanz. Das heißt, von diesem Rauschzustand oder von dieser Feierstimmung bekomme ich relativ bald relativ wenig mit. Ich habe einmal bei einer Veranstaltung gesagt, wie schlecht muss eine Feier sein, dass ich mich dort betrinken muss, damit ich es nicht mitbekomme. Nicht? Und die allermeisten haben aber den Eindruck, ich kann überhaupt nicht feiern. Ich kann mich gut erinnern, wie wir im Anton-Brocksch-Institut Sommerfeste gemacht haben. Dann haben viele gesagt, ja, das war wunderbar, das war lustig, das war schön, das war fein, aber ganz ohne Alkohol. Nicht?
Also, aber genau so ist es.
Aber das ist ein reines Klischee, denn letztlich haben sie sich ganz wohl gefühlt und weil sie aber gewöhnt sind, dass eben, wenn etwas gefeiert wird, dann muss Champagner aufgemacht werden, dann muss Sekt aufgemacht werden oder da muss zumindest ein Glas Wein her oder was auch immer. Diese Klischees führen dazu, dass wir dann, wenn wir nichts trinken, dann das Gefühl haben, ich bin vom Feiern ausgeschlossen. Na ganz und gar nicht. Sie bekommen sicher von dieser Feier wesentlich mehr heute mit als früher. Manchmal möglicherweise, und das ist die Frage an Sie, manchmal möglicherweise auch etwas, was Sie gar nicht so sehr mitbekommen wollen, nämlich diese Abflachung der Feier, wenn dann alle genug getrunken haben, um das sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Und ist das ganz anders?
Doch, so ist das schon. Also ich will ja da dann auch gar nicht dabei sein. Und ich glaube, unbewusst ist es dann eher so, naja, wenn ich jetzt mittrinken würde, dann würde es mir genauso gehen wie denen, die alle ja lachen über Witze, die nicht mal mehr lustig sind und die einfach so einen Spaß haben, obwohl es ja gar keine Tiefe mehr hat, das, was da passiert. Und das kann ich quasi nicht mehr mitmachen. Also ich habe ja jetzt wunderschöne Momente und auch schon Feiern erlebt, nüchtern, die sehr beglückend quasi für mich waren. Aber bei denen, die sich betrinken und dann so besonders lustig werden, da kann ich nicht mehr mitmachen. Diese Lustigkeit kann ich mir ja nicht mehr erzwingen durch eben Alkohol.
Ja, diese Lustigkeit ist ja auch nicht wirklich eine ganz echte und tiefe Lustigkeit oder ein wirkliches Freudeerleben, sondern es geht hier eigentlich um die Enthemmung. Alkohol ist eben nicht nur eine Substanz, wo ich mehr Freude oder mehr Spaß erleben kann, sondern es ist eine Substanz, die mich eben lockerer macht, die mich enthemmt, also all die Dinge, die ich eigentlich schwer zusammenbringe, wo ich aus Schamgefühlen oder auch aus Unsicherheit heraus sie lieber nicht mache, werden natürlich unter Alkohol leichter und da ganz besonders natürlich der zwischenmenschliche Kontakt. Ja. Und das hätte ich so herausgehört, aber ich möchte Ihnen da jetzt nicht so in den Mund legen, das war doch ein wesentlicher Motivator, dann auch zu trinken, um eben auch dem anderen Geschlecht näher zu kommen, lockerer zu sein, als Frau dementsprechend auch strahlend zu wirken.
Ja, das ist ein Punkt, auf den ich unbedingt eingehen möchte, weil ich finde ihn sehr gefährlich, weil ich habe Alkohol wirklich genutzt, um zum Beispiel mit Männern zu schmusen oder auch mehr, und habe da sehr, sehr viel getrunken und bin zum Beispiel dann auch einfach in irgendeinem Bett aufgewacht am nächsten Tag. Solche Geschichten. Also ich habe eigentlich meine eigenen Grenzen ausradiert, um das zu tun. Und ich konnte mir irgendwann einmal nicht mal mehr vorstellen, mit einem Mann in so einen Kontakt zu kommen, wenn ich nicht vorher was getrunken habe. Also ich habe mir richtig antrainiert, ich brauche Alkohol, um mit Männern sexuellen Kontakt zu haben, was ja furchtbar ist, wenn ich das jetzt mir überlege, dass ich meine gesamten 20er, also nicht, wenn ich eine Beziehung hatte, da war das natürlich schon alles nüchtern auch, aber dieser Erstkontakt musste alkoholisiert passieren. Da habe ich ja aber meine Grenzen überschritten. Ich habe das dann mit Männern getan, wo ich am nächsten Tag mir gedacht habe, um Gottes Willen, ich muss hier flüchten. Und ich finde das jetzt nicht, das wird oft so lustig dargestellt, so Walk of Shame, dass eine Frau dann mit ihren Schuhen in der Hand um 10 in der Früh irgendwo herumspaziert mit verwischtem Make-up. Aber ich finde das in Wirklichkeit überhaupt nicht lustig. Und ich kann mich an einen Spruch erinnern von Jungs, die haben gesagt, erst bumm machen, dann rummachen. Im Sinne von, die Frau soll sich erstmal richtig betrinken und dann können wir mit ihr rummachen. Also das ist doch unglaublich gefährlich, besonders für die Frau, oder so sehe ich das jetzt. Und das Schlimme ist, dass ich das ja absichtlich gemacht habe. Ich habe mir das so antrainiert. Das ist doch sicher ein Trend, wo es nicht nur mir so geht. Also ja, was sagen Sie dazu?
Eines der ganz großen Probleme, das wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir eigentlich nicht wirklich lernen, wie wir anderen Menschen begegnen und wie wir auch schrittweise Beziehungen aufbauen, sondern es ist ein Learning by Doing. Jeder hat halt irgendwann einmal begonnen, hat also irgendwie versucht, etwas hier richtig zu machen, hat natürlich, so wie wir alle, relativ viel falsch dabei gemacht. Und wenn es jetzt hier passiert, dass man hier in peinliche Situationen kommt oder überhaupt in Situationen, wo man auch leicht verletzbar ist, wo das Selbstwertgefühl, das vielleicht von Haus aus nicht ganz so stark ist, dann noch weiter minimiert wird, dann kompensiert man natürlich mit Alkohol und dann kriegt man es nicht mit. Das Tragische, so wie Sie es erzählt haben, ist, dass man es dann am nächsten Tag noch viel mehr mitbekommt und auch in Auswirkungen mitkommt, dass wieder das Selbstwertgefühl extrem vermindert. Aber wie war es mit Ihrem Selbstwertgefühl, wenn Sie so einem Mann gegenüber gestanden sind?
Meinen Sie betrunken oder am Tag danach?
Zuerst einmal ohne Alkohol.
Ja. Ohne Alkohol? Ja, ich war komplett angstzerfressen. Also ich hatte so eine Angst. Ich weiß noch, ich kann mich ziemlich gut erinnern, es gab eine Zeit, wo ich versucht habe, also aufzuhören zu trinken, vor noch dem Burnout, vor der Reha. Und ich war zu Hause und hatte mir ein Date ausgemacht und hatte mir fest vorgenommen, nicht zu trinken. Und ich bin in Angst und Panik gesessen zu Hause und also es ist mir so schlecht gegangen, dass ich das jetzt machen muss, also auf dieses Date zu gehen ohne Alkohol. Und jetzt fällt mir auf, wie viele Jahre ich mir das antrainiert hatte. Also ich habe mir das richtig stark antrainiert, wie der Pavlovsche Hund quasi. Also Alkohol und dann Date. Anders geht's nicht. Und ich glaube, das war bestimmt, weil der Selbstwert so niedrig war. Oder ich weiß nicht, vielleicht können Sie mir das eben erklären, weil ich kann es mir nicht erklären, warum ich so eine unglaublich große Angst vor Männern hatte oder vor dieser Date-Situation. Also ich hatte so eine Riesenangst. Und dann habe ich 2 Gläser Wein getrunken und die Angst war weg. Und dann war ich auch plötzlich besonders charmant und flirty. Das ist wie eine Jekyll- und Hyde-Maske, hat sich das gedreht. Und dann war ich auf dem Date, also jetzt nicht dieses Nüchterne, aber der Normalzustand war 2 Gläser trinken, dann aufs Date gehen und mit diesem Date noch 3 Gläser oder 5 oder 10 zu trinken und dann möglichst am besten schon auch mit diesem Menschen dann in der Kiste zu landen. Ja. Das war eigentlich das Ziel.
Also bevor ich auf die Ängste eingehe, möchte ich eines ganz vehement bestreiten, nämlich, dass Sie so was sind wie der Pavlovsche Hund. Aha. Wir neigen sehr dazu, dass wir Metaphern aus dem Tierreich hier heranziehen, um Verhaltensweisen zu erklären. Wir haben als Menschen eine ganz wunderbare Möglichkeit, nämlich Dinge zu reflektieren, nämlich auch zu wissen, dass wir möglicherweise wie ein pavlovscher Hund gewesen sind, was dem pavlovschen Hund verwehrt bleibt. Der weiß es nicht, dass er ein pavlovscher Hund ist oder sich so verhält.
Ja.
Also es gibt schon diese Stereotypien, ohne Zweifel, aber in der Regel ist es wesentlich komplexer. Warum gibt es Ängste im zwischenmenschlichen Kontakt? Weil, wenn wir uns auf einen anderen Menschen einlassen, dann werden wir immer verletzlich, jeder von uns. Und wenn wir jetzt ein paar Mal auch möglicherweise solche Verletzungen erlebt haben, dann ist die Angst natürlich immer größer. Und wenn wir dann irgendwann mal gesehen haben, ich habe diese Angst nicht, wenn ich etwas getrunken habe, dann natürlich neigt man dazu, das, die einfache Lösung zu wählen. Also nicht sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, sich auch nicht damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mich besser schützen, sondern wie kriege ich die Verletzungen nicht mit, beziehungsweise wie kann ich sie auf diese Art und Weise vermeiden, dass ich sie erlebe, um in der Regel noch mehr verletzt zu werden. Denn wenn wir nur den Spruch hernehmen, den Sie zuerst gesagt haben, zuerst bumm und dann herum, nicht, dann ist man ja auf ein Stück Fleisch letztlich reduziert.
Ja,
nicht? Und
ja.
Also wer möchte schon, egal ob jetzt Mann oder Frau, auf ein Stück Fleisch reduziert werden, mit dem einfach herumgemacht wird. Jeder, der einem anderen Menschen begegnet, möchte natürlich von dem akzeptiert werden, möchte von dem geliebt werden, möchte zumindest von dem geachtet werden. Und in diesem einfachen Satz ist all das nicht drinnen und ganz im Gegenteil, es kommt zu einer schweren Verletzung. Diese Ängste sind natürlich berechtigt, aber sie sollten eigentlich dazu führen, dass ich sage, wie kann ich mit diesen Ängsten besser umgehen und nicht, wie kann ich sie einfach nur wegschieben. Wie war das dann später in der Therapie? Da ist ja dann der Alkohol weggefallen und ich nehme an, dass es ja jetzt nicht so ist, dass Sie auf Ihr Liebesleben ganz verzichten, nur deshalb.
Obwohl in der dunkelsten Krise schon. Finde ich auch gut so. Also als ich auf Entzug war und im Burnout und in der Krise, da habe ich einfach ganz die Türen verschlossen.
Das und ist auch gut so in dieser Zeit.
Ja, das war auch ziemlich lange so. Also sicher über 2 Jahre oder so, also wo ich gar nicht gedatet habe und mich erst dann wieder sehr langsam und vorsichtig herausgewagt habe. Und was mir sofort einfällt als allererstes, ist, dass ich jetzt Grenzen setze. Und zum Beispiel, wenn so etwas passiert, ein Verhalten, das ich nicht für wertschätzend empfinde, dass ich dann sage, nein, also das kommt mir einfach nicht in die Tüte. Und früher war es so, bitte liebe mich doch. Also ich gehe auf dieses Date und ich betrinke mich und nimm mich, hier bin ich und gib mir diese Liebe, die ich so dringend suche, die ich mir offensichtlich auch nicht selbst geben kann. Und jetzt ist es viel eher so, nein, da müssen schon ganz viele Dinge gut passen. Da muss sehr wertschätzend und liebevoll mit mir umgegangen werden, dass ich auch diesen Menschen reinlassen kann, dass ich auf diesen Menschen zugehe. Es ist alles viel vorsichtiger. Ich meine, bei mir ist es vielleicht auch ein Spezialfall, weil ich eben das Schritt für Schritt jetzt neu erfahre. Ich sage auch immer wieder, das ist wie so ein zweiter Frühling, den ich da gerade durchlebe, weil es ist alles so aufregend und schön, aber auch sehr vorsichtig. Eben, die Grenzen sind ganz wichtig, dass ich mich selbst so sehr liebe, dass ich weiß, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
Das ist der entscheidende Punkt, den Sie ansprechen, dass wir lernen, uns selbst zu lieben, also nicht selbstverliebt zu sein in irgendein Image von uns, sondern uns, so wie wir sind, einfach anzunehmen und einfach gern zu haben. Denn das ist die Basis, dass man überhaupt Liebe zu einem anderen erleben kann. Und es ist ganz interessant, dass das ein ganz althergebrachtes Wissen ist. Aristoteles hat das schon beschrieben, dass eigentlich die echte Liebe, also die Philia, die er als Philia der Philia wegen bezeichnet hat, also wo es nicht darum geht, einen bestimmten Profit zu haben oder jetzt erotisch befriedigt zu werden oder etwas Ähnliches, sondern diese Liebe der Liebe wegen. Wenn man einen Menschen wirklich liebt, dann liebt man ihn einfach, ja, weil man ihn liebt. Und natürlich hat man auch viele Vorteile dabei, aber auch wenn der immer nicht so gut drauf ist, wenn er nicht so schön ist vielleicht gerade, dann liebt man ihn genauso. Das ist diese Liebe der Liebe wegen. Die kann man einfach nur dann leben, wenn man auch wirklich sich selbst liebt. Denn sonst ist man natürlich in einer so unsicheren Position, dass wenn man hier verletzt wird und diese Liebe der Liebe wegen geht nur mit Öffnung. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Tore öffnen muss und sich völlig ausliefert, aber Step by Step öffnet man diese Tür, öffnet man jene Tür und man wird immer verletzlicher,
ja,
je tiefer man in eine Liebesbeziehung eintaucht. Ja. Und das kann man überhaupt nur bestehen, wenn man sich letztlich selbst liebt, also mit eigenen Füßen ganz fest auf diesem Boden steht.
Aber das ist doch derzeit in unserer Gesellschaft bestimmt ein Problem, oder? Also ich glaube auch nicht, dass ich die einzige Frau bin, die das zum Beispiel so gemacht hat, dass wir Alkohol nutzen, um dann eben zum Beispiel in Beziehung zu gehen oder dass wir klammern zum Beispiel. Ich rede jetzt von mir, dass ich mich an die Liebe eines Mannes geklammert habe quasi oder eben dieser Prinz, der vermeintliche Prinz, der mich rettet und solche Sachen, das habe ich ja jetzt über jahrelange Therapie irgendwie entlarvt und arbeite daran und so weiter. Aber ist das nicht etwas ganz Klassisches? Erstens. Zweitens, spielt da wirklich der Alkohol auch so eine große Rolle?
Es ist eine Stereotypie, dass wenn man jemanden trifft, dass man ein Glas trinkt. Bei ihnen ist es relativ bald eben sehr viel an Gläsern geworden und dementsprechend ist natürlich die Enthemmung dann größer und die roten Linien verschwimmen oder sind dann überhaupt nicht mehr vorhanden und es passiert all das, was Sie erzählt haben. Aber die allermeisten Menschen haben ja so große Hemmungen, dem anderen das zu sagen, was sie empfinden oder auch dem anderen nur näher zu kommen, dass sie eben Alkohol hier verwenden. Und da denke ich, sollte man sich schon Gedanken darüber machen, warum brauchen wir den Alkohol? Und ich denke, das wirkliche Problem ist, dass wir einfach ohne Know-how ins Rennen gehen. Oder unser Know-how ist eben, was wir bei den Eltern gesehen haben oder was wir bei Freunden gesehen haben. Oder viel, viel ärger, was wir in irgendwelchen Serien gesehen haben.
Wir trinken aber auch alle.
Genau, also. Genau. Und das ist genau der Punkt. Ja. Ja. Übrigens kann sich das durchaus ändern. Also wenn wir uns die Filme der 70er Jahre anschauen noch, da haben alle geraucht. Also man geht irgendwo hin und man zündet sich eine Zigarette an und nur mit einer Zigarette kann man überhaupt mit dem anderen reden. Das ist heute praktisch ganz weg. Also es geht auch ohne. Und in der Tat, für einen schweren Raucher ist es gar nicht vorstellbar, mit jemandem anderen zu reden und ins Gespräch zu kommen, ohne eine Zigarette. Nicht? Man bietet das an, man hat etwas Gemeinsames, man kann sich anhalten, man weiß, was man mit der Hand machen muss. Nicht? Ist nicht, muss sich nicht irgendwo kratzen oder sonst irgendetwas. Also man kann es schon verändern und das könnte man beim Alkohol auch. Allerdings, da braucht es halt einen Kulturwandel.
Ich muss zum Beispiel denken an Sex in the City, wo sie jeden Abend die Cocktails trinken und der Alkohol wirklich zelebriert wird. Und das ist nicht die einzige Serie. Also es gibt so viele, wo so unglaublich viel getrunken wird. Noch zum sozialen Umfeld der Frau. Wie sehr spielt denn das eine Rolle? Also bei Frauen ist es ja so, dass der Alkoholkonsum zum Beispiel automatisch stoppt, wenn sie schwanger wird. Gibt es da auch Frauen, die dann aufhören und wieder anfangen, sobald sie nicht mehr schwanger sind? Oder kann man dann quasi automatisch aufhören, Alkohol zu trinken? Was sagen Sie dazu?
Also es wäre wunderbar, wenn es stimmte, dass der Alkoholkonsum einfach stoppt. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Frauen, die Gott sei Dank keinen Alkohol während der Schwangerschaft trinken. Es gibt aber auch viele Frauen, die glauben, naja, nur in höherer Menge soll ich es nicht trinken, aber ein bisschenle, das macht nichts aus. Das große Problem ist, dass Alkohol plazentagängig ist. Das heißt also, er geht direkt ins Neugeborene. Und jetzt muss man sich rein die Größenverhältnisse vorstellen. Wenn Sie also zwei Glas Sekt trinken, was das für so einen kleinen Fötus bedeutet, das ist also zumindest eine Flasche, wenn nicht zwei Flaschen. Und noch dazu in einer Phase, wo das Nervensystem und auch die anderen Gewebe sich erst entwickeln. Und wir wissen, in der Entwicklungsphase sind diese Gewebe besonders anfällig, also besonders störanfällig und besonders schädigungsanfällig. Das heißt, es ist wirklich ein massives Desaster, wenn man ein Glas während der Schwangerschaft nur trinkt. Also es macht wirklich keinen Sinn. Es wäre schön, wenn wirklich alle stoppen. Es gibt natürlich viele Frauen, die stoppen, einfach deshalb, weil die Natur hier einen Riegel vorschiebt. Die allermeisten sagen ja, sie wollen keinen Alkohol. Es ist scheißlich für sie, den zu trinken. Also so gesehen hat die Natur ein bisschen vorgesorgt, aber es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die das nicht tun und die alkoholische Fetopathie, das ist also die Missbildung oder die Entwicklungsverzögerungen aufgrund von Alkoholkonsum. Diese Zahl hat eine hohe Dunkelziffer, aber ist sicher nicht sehr gering in Österreich. Also das ist ein Problem, das sehr tabuisiert ist, wo kaum darüber gesprochen wird und wo ich sehr froh bin, dass Sie diese Frage nochmals hier aufwerfen. Denn man kann wirklich nur appellieren, wirklich in der Schwangerschaft möglichst gar nichts zu trinken, weil es eben einfach für den Fötus extrem belastend ist. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist, dass man dann nach der Schwangerschaft quasi es aufholt. Also da gibt es die Menschen, die dann sagen, na, das ist gut, jetzt habe ich einmal nichts getrunken, habe mich eigentlich wohlgefühlt dabei, das mache ich auch weiterhin nicht oder mache es nur ganz, ganz selten. Aber sehr, sehr viele freuen sich dann, sagen, jetzt darf ich endlich wieder. Und dann passiert es durchaus, dass man nach einer Schwangerschaft mehr trinkt, als man vorher getrunken hat. Das führt dann gar nicht selten auch zu depressiven Zustandsbildern, die dann wieder auch schlecht akzeptiert werden von der Gesellschaft. Denn es ist nicht nur, dass das Alkoholproblem schlecht akzeptiert wird, sondern auch die Depression, die als solches oft nicht erkannt wird. Wenn jemand einfach in der Früh nicht aufsteht oder wenn er einfach nicht mitmacht, wenn irgendwas Lustiges oder Schönes ist oder wenn man nicht dazu bringt, dass er mit einem wandern geht etc., dann denkt man nicht primär an eine Depression, sondern die mag halt nicht, ist faul, die möchte mit mir nichts unternehmen oder was auch immer, sie liebt mich nicht mehr. Und dabei ist nichts anderes als eine depressive Verstimmung. Hat man bei Ihnen schon erkannt, gleich, dass Sie Depressionen gehabt haben oder in der Umgebung, die Familie?
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte überhaupt diese Maske, über die wir ja auch schon geredet haben, die Masken, dass ich immer besonders lebensfroh und besonders fröhlich und lustig gewirkt habe. Und ich mittlerweile auch glaube, dass das ein bisschen eine Taktik von mir war, dass, wenn es mir schlecht ging, ich nach außen hin versucht habe, trotzdem so eine besonders fröhliche, angepasste Verena zu sein, die auch alle bespaßt. Das war so irgendwie so mein Weg, um mir wiederum Anerkennung zu holen oder bin auch eher krisenhaften Dingen aus dem Weg gegangen und innerlich ging es mir schon ganz schlecht. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eine Taktik quasi oder das trainiert man sich, glaube ich, auch an oder in der Kindheit, dass man besonders, vielleicht besonders ja, liebevoll und nett ist, obwohl man innerlich vielleicht schon Depressionen hat. Oder?
Man versucht es zu kompensieren und das große Problem ist, dass ja auch der Betroffene oder die Betroffene selbst sich nicht zugeben kann, dass man eine Depression hat. Und zum einen, weil man gar nicht weiß, wie eine Depression wirklich ausschaut. Man glaubt ja immer so, wie wir sind. Das ist mehr oder weniger das Normale. Denn krank werden ja die anderen und man nicht selbst. Und auf der anderen Seite, auch wenn man es dann weiß, dass es eine Depression ist, ist natürlich nicht leicht zuzugeben. Ich habe eine psychische Störung, eine psychische Erkrankung, auch wenn sie gut behandelbar ist. Also da haben wir zwei Hemmschwellen, letztlich etwas wahrzunehmen und dementsprechend auch dann zielführend etwas dagegen zu tun.
Also bei mir war es ja quasi nicht nur das Burnout, sondern auch die Alkoholsucht und das ist dann mit Pauken und Trompeten gekommen. Also ich habe mir quasi erst erlaubt, etwas zu tun, als es schon so spät war, dass mein Körper mir gar keine andere Wahl gegeben hat, weil ich konnte ja nichts mehr. Also da haben wir eh schon öfters darüber gesprochen. Und davor, ich hätte mir niemals erlaubt, weder das eine noch das andere zuzugeben. Also, dass ich entweder psychisch irgendwie Probleme habe oder dass ich ein Alkoholproblem habe. Vielleicht abschließend noch zu dieser Folge, weil es ja auch um die Frau und den Alkohol geht. Was können wir denn tun, um Frauen vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren darauf, bewusst umzugehen mit Alkohol?
Ich denke, das Wesentliche ist, dass man eine Kompetenz beim Trinken insofern erfährt oder sich erarbeitet, indem man einfach zur Kenntnis nimmt, dass Alkohol zwar durchaus auch seine positiven Seiten hat, es geht nicht um Verteufelung, außerdem ist die Chance, dass in Österreich kein Alkohol mehr getrunken wird, so und so null, also gar keine Frage und auch in Deutschland, aber es geht darum zu wissen, das ist letztlich etwas Gefährliches, so wie Autofahren sehr schön ist, auch Skifahren jetzt sehr schön ist, aber es ist auch etwas Gefährliches. Und wenn ich weiß, dass es hier Gefahrenmomente gibt, dann kann ich mich schützen. Wenn ich so tue, wie wenn die Unfälle nur die anderen haben, dann schütze ich mich nicht und dann ist die Chance, dass ich einen Unfall habe, nur viel größer. Und genauso ist es beim Alkohol. Wenn ich weiß, das ist eine Substanz, wenn ich sie regelmäßig zu mir nehme, wenn ich sie höher dosiert zu mir nehme, wenn ich sie der Wirkung wegen zu mir nehme, dann ist das hochproblematisch, dann kann ich mich schützen. Wenn ich so tue, wie wenn das Problem nur die anderen haben, kann ich mich letztlich nicht schützen. Also wir brauchen einfach mehr Kompetenz im Umgang mit dieser Droge.
Und ich finde eben auch besonders in diesem, was wir heute besprochen haben, dieses Zwischenmenschliche, wo man eben den Alkohol quasi nutzt, um da die Grenzen aufzulösen. Ich finde, das ist auch eben so was sehr Gefährliches. Und da werden wir in der nächsten Folge auch nochmal drüber reden, glaube ich, weil die nächste Folge, da behandeln wir die Frau und die Lust. Quasi, da passt das dann auch nochmal ganz schön dazu. Vielen Dank, Herr Professor, auf jeden Fall für Ihre Expertise heute.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für all das, was Sie uns hier quasi an vorderster Front miterleben haben lassen.
Sehr gerne. Wenn es Fragen an uns gibt, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Musalek und Tietze zum Beispiel über Instagram. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische-Bester.